es geht einfach nicht mehr. Also wir haben ja jetzt sogar Leute, wir haben ja sogar Politiker von der CDU, die sagen, wir brauchen ein Moratorium, also wir wollen gar keine Einwanderung mehr haben. Mhm. Also es kann nicht, das kann ja auch nicht gegen die Menschenwürde sein. Wenn wir das verlangen, ist es gegen die Menschenwürde. Da ist es halt eine normale Forderung und da muss man die Bürger darauf hinweisen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur allerersten Podcast-Folge von Blaumachen. Ihr Moderatorenteam ist die liebreizende Isabel.
Ja, hallo, danke schön.
Und meine Wenigkeit Andreas. Und wir haben natürlich zu Gast unseren Fraktionsvorsitzenden, Stadtratsvorsitzenden und Spitzenkandidat für die kommende Kommunalwahl hier in Koblenz, den Joachim Paul. Hallo Joachim.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist natürlich eine besondere Ehre, hier bei der Premiere dabei zu sein.
Natürlich. Erstmal, bevor wir dich ein bisschen unter die Mangel nehmen oder versuchen, dich unter die Mangel zu nehmen. Isabel, stell doch einfach mal vor, was wir hier eigentlich machen, warum wir das machen und warum wir nichts Besseres zu tun haben.
Ja, also ich finde wichtig, dass man sich auch in der AfD mit anderen Medien beschäftigt. Auf TikTok funktioniert das ja sehr gut. Die Partei ist da auch sehr groß, aber mit Podcast haben wir gar nichts gefunden, ne? Also, dass da irgendwie jetzt groß ein Podcast wäre. Und da haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich wichtig, das auch zu etablieren. Und natürlich sind wir hier auch speziell auf Koblenz so ein bisschen ausgerichtet, ja, weil das einfach für die Kommunalwahl, die anstehende, so wichtig ist. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit Bundes- und Landesthemen.
Genau, also wir haben tatsächlich festgestellt, dass die AfD keinen wirklich vernünftigen, langfristigen und auch mal kritischen Podcast hier hat. Und es ist auch unser Ziel, den aufzubauen. Und ich denke, das kriegen wir beide gut euch hin. Ja, wie du auch schon sagtest, die Themen. Also wir werden unseren Schwerpunkt natürlich erstmal auf Koblenz setzen. Hier unseren kleinen regionalen Rahmen, aber selbstverständlich auch die großen gesellschaftlichen und politischen Ereignisse mit aufgreifen und eventuell vielleicht die ein oder andere Spezialfolge auch mal nehmen. Ich habe da schon so einen kleinen Augenzwinker auf die US-Wahl im November. Mhm. Ich glaube, die auch für die Bundesrepublik und für Koblenz auch im Speziellen sehr interessant werden dürfte. Ja, Isabel, ich denke mal, wir werden uns im Laufe der nächsten Folgen eher intensiver vorstellen. Wir wollen nämlich eigentlich direkt zur Sache gehen, und zwar zum guten Joachim. Und da habe ich nämlich mal ein bisschen was nachgeschaut. Und zwar bist du ja laut der politischen Schönheit gesichert rechtsextrem. Ja, das kleine Schmunzeln kommt dahin. Du hast auch sogar eine eigene Handakte mittlerweile.
All das sind die ja bei Björn Höcke den Müll durchsucht haben.
Ja? Genau, ja. Genau.
Also, vielleicht kannst du kurz mal erklären, was ist das, politische Schönheit?
Genau, also wer von politischer Schönheit noch nicht viel gehört hat, das ist mehr oder weniger ein Verein, soweit ich es auch jetzt noch weiß, grob. Eher bekannt mit ihrem wunderschönen investigativen Journalismus von Korrektiv, ja, die ja diesen riesengroßen medialen Skandal aufgebaut haben in Bezug auf den Martin Sellner und dass Teile der AfD oder auch der politischen Rechten in Deutschland nach Deportation schreien würden, was ja ein völliger Blödsinn ist. Genau, also da kann man auch mal ein bisschen schwerer in der Wortwahl werden, das ist völliger Humbug gewesen, ja. Und wir wissen auch ganz genau, warum es jetzt rausgekommen ist, beziehungsweise im Januar und nicht schon im November. Die Wahlen stehen an. Wir haben die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz. Wir haben die Europawahl.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Ne? Da kurzer Ausblick auch, was in Portugal vor zwei Wochen war, wo praktisch unsere Schwesterpartei ja riesengroßen Erfolg erringen konnte. Also wo die politische Rechte in Europa mehr und mehr zusammensteht. Und natürlich die drei wichtigen Landtagswahlen im Osten unserer Republik, wo durchaus schon mal geschielt werden kann, dass der ein oder andere in Regierungsverantwortung geht. Genau, das sind halt die wunderschönen Haltungsjournalisten, wie wir sie kennen und lieben. Ja, und du hast natürlich eine Handakte unter der 56390.
Notieren wir das mal.
Und da gibt es folgendes Beweisstück. Und zwar hast du wohl verfassungsfeindliche Bestrebungen nachgegangen mit Verstoßen gegen Grund- und Menschenrechte. Das ist ja deutlich ein.
Das ist ja schon ein krasser Vorwurf.
Das ist schon ein krasser Vorwurf. Und ich weiß nicht, möchtest du das vielleicht mal vorlesen mit deiner Stimme?
Also ja, das Beweisstück. Du sollst gesagt haben, lieber Joachim, angesichts der Realität der Zuwanderungssituation in Europa sind die Begriffe Integration und Assimilation aus der Zeit gefallen. Remigration ist Schlüsselbegriff und Gebot der Stunde. Was sagst du
zu dazu? Den Vorwürfen?
Ja, dass das gegen die Menschenwürde verstößt.
Ja, also wenn ja die Integration und Assimilierung so wunderbar funktionieren würden, dann hätten wir ja nicht diese Verwerfung. Ja, wir haben massive Verwerfungen durch die Massenzuwanderung, die seit 2015 ungebremst weitergeht. Und die unsere Wähler, nicht nur unsere Wähler, aber unsere die Menschen, die uns bald wählen werden, die wollen natürlich nicht zu Fremden im eigenen Lande werden. Ich finde, dass man jetzt darüber nachdenken muss, im großen Stil halt eben abzuschieben. Vor allen Dingen, die keine Bleibeperspektive haben, rein juristisch keine Bleibeperspektive haben, also abgelehnte Asylbewerber sind. Und ich glaube, dass wir so mit mangelnden Integrationsdefizite haben und selbst eben der Wunsch, dass die Einwanderer sich hier der deutschen Leitkultur anpassen. Ja, das, was die CDU eigentlich ans Spiel gebracht hat, funktioniert ja so nicht, sondern wir sehen, dass viele, die hier hinkommen, einfach so leben wollen wie in den Herkunftsländern, nur mit dem Sozialstaat der Bundesrepublik, eigentlich in dem Land geistig nicht angekommen sind. Ja, ein Stichwort Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und da muss man darüber nachdenken, ob man eben dann remigriert. Das muss natürlich oder das soll alles natürlich im Rahmen der Verfassung stattfinden, rechtsstaatlich stattfinden. Und ich glaube, dass das auch von daher keine Forderung ist, die in irgendeiner Weise verfassungsfeindlich ist, sondern ich finde, dass der Staat hier an manchen Stellen die Kontrolle verloren hat und er muss sie zurückgewinnen und er muss auch ganz klar kommunizieren oder eine Regierung müsste eigentlich ganz klar kommunizieren, dass es nach Deutschland eben eine Drehtür ist und dass man sich auch von Leuten trennen kann, von Menschen trennen kann, die hier geistig nicht angekommen sind. Das heißt jetzt nicht, was ich damit sagen will, ist, dass sie im Prinzip hier so leben, dass sie eigentlich unsere Gesellschaft schädigen, ja, in erster Linie von Extremisten und so weiter. Davon rede ich natürlich.
Also im Prinzip eigentlich Anwendung von normalem geltendem Recht, was
ja,
die Bundesrepublik hergibt.
Ja, was ja aktuell sowieso nicht gemacht wird. Ja, also allein, ich meine, damals hat ja Horst Seehofer, der war ja damals Innenminister, der hat gesagt, Herrschaft des Unrechts. Geändert hat sich bisher nichts. Ja. Also um es nochmal klarzumachen, für die Leute, die jetzt sozusagen was suchen, ja, rechtsstaatlich, verfassungskonform, kann man durchaus darüber nachdenken, ob man nicht die Zahl der Abschiebungen und das beim großen Stil erhöht.
Ja, du weißt natürlich, das ist laut deren Aussage natürlich absolut gegen die Menschenrechte. Da ist mir aber aufgefallen, du bist ja ehemaliger Soldat, beziehungsweise glaube ich sogar noch Reservist, soweit ich weiß.
Das ist richtig, ja.
Hauptmann.
Nein? Also ich bin kein Offizier, ich war nur für ein paar Tage Oberleutnant und so weiter und so fort, aber das war
so eine Art
Schnupper-Offizier, aber es war ganz in Ordnung.
Wer reingucken möchte, Instagram, da gibt es zwei tolle Fotos, von deiner Wehrpflichtzeit, soweit ich noch weiß.
Und dann, hier in Koblenz war
ich. Genau, in Koblenz. Und da ist recht interessant, gerade wo du sagtest, als Oberleutnant, der Begriff der inneren Führung bei der Bundeswehr, der ja auch groß geschrieben wird, auch mit Menschenwürde. Wenn ich jetzt so deine Aussage betrachte, sehe ich da natürlich auch jetzt nichts, was dagegen spricht. Wie würdest du das denn in Verbindung setzen? Also gerade halt als Offizier der Bundeswehr hat man ja auch einen gewissen Status in der Gesellschaft und in der Armee, wie das zusammenpassen könnte, beziehungsweise passt.
Also ich will nochmal auf den Begriff der Menschenwürde zurückkommen.
Ja, gerne.
Es ist meines Erachtens schon sehr schwierig, wenn der politische Gegner oder eine Landesregierung oder der Verfassungsschutz einfach sagt, das ist so gegen die Menschenwürde. Mhm. Ja, damit ist aber dann gar nicht die Menschenwürde gemeint, sondern eine gewisse politische Positionierung. Ich halte das teilweise für einen Kunstgriff. Es gibt keinen in der Partei, der die Würde des Menschen in irgendeiner Weise in Frage stellt. Es gibt diesen Kunstgriff zu sagen, die und die Positionierung ist gegen die Menschenwürde, vor allen Dingen was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht, wird dieser Kunstgriff gemacht. Ich denke, zum Beispiel das Staatsbürgerschaftsrecht zu verändern, kann nicht gegen die Menschenwürde sein. Das heißt also, kann nicht per se gegen die Menschenwürde sein. Und ich finde, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir einen sehr wichtigen Begriff nicht in politisches Kleingeld wechseln und als Kampfbegriff gegen die Opposition verwenden. Nochmal, wir achten die Würde jedes Menschen, aber wir wollen eben die Kontrolle über die Einwanderung zurückgewinnen. Das ist auch ganz, ganz wichtig und das ist auch völlig legitimiert. Und es kann nicht gegen die Menschenwürde sein, wenn wir sagen, Deutschland ist, es geht einfach nicht mehr. Also wir haben ja jetzt sogar Leute, wir haben ja sogar Politiker von der CDU, die sagen, wir brauchen ein Moratorium, also wir wollen gar keine Einwanderung mehr haben. Mhm. Also es kann nicht, das kann ja auch nicht gegen die Menschenwürde sein. Wenn wir das verlangen, ist es gegen die Menschenwürde. Da ist es halt eine normale Forderung und da muss man den Bürger darauf hinweisen, dass es hier eine doppelte Standards offenkundig
gibt. Ja, also es wird ja mit zweifachem Maß gemessen. Es wird ja nicht gleich behandelt. Wir haben das auch bei Scholz gesehen, ja, SPD-Mann, der gesagt hat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Hätte das jemand von der AfD gesagt, ich glaube, es hätte einen riesen Aufruhr, einen Aufschrei gegeben. Aber bei Scholz wird das ganz anders gewertet, ja, und auch Politiker von der CDU gehen teilweise sogar über die Forderungen der AfD hinaus. Was sie aber nicht tun, ist das umzusetzen, was sie sagen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist das eben auch keine Alternative.
Also bevor ich nochmal auf das Soldatentum zurückkomme, vielleicht ganz kurz, weil es ist genauso, wie Isabel sagt, die Forderungen. Also man versucht teilweise krampfhaft uns rechts zu überholen, aber sie sind natürlich nicht glaubwürdig. Sie sind die Verursacher der Probleme, die wir jetzt bekämpfen müssen und sie wollen auch daran in Wirklichkeit nichts ändern. Ich finde, eine Partei hat auch sowas wie eine Ehre, die bedeutet, meines Erachtens bedeutet, dass man das, was man machen will, auch vorher sagt und dann, wenn man in der Verantwortung ist, das auch macht, was man gesagt hat, ja, oder was man den Bürgern versprochen hat, und die CDU erfüllt beides nicht. Wir haben ja jetzt nur ein Beispiel, also in Sachsen hat ja der Stadtrat von Dresden eben Einführung der Bezahlkarte beschlossen, da haben sich CDU und Freie Wähler auf die Seite der AfD gestellt und den Antrag eben auf Einführung der Bezahlkarte, übrigens unter dem Stichwort Remigration, Fehlanreize abbauen, hat den Stadtrat erfolgreich passiert. Und das zeigt halt, diese Brandmauer scheint dort nicht zu existieren, die ist sowieso obsolet. Und jetzt haben wir in Koblenz den gleichen Antrag gestellt und jetzt werden wir sehen, ob die CDU hier glaubwürdig ist, ob sie mit uns stimmt. Es gibt die Diskussion Einführung einer Bezahlkarte und Einführung gemeinnütziger Arbeit. Haben wir ja länger auch schon in Koblenz und jetzt wird sich zeigen, ob die CDU glaubwürdig ist, ob sie wirklich die Politik verändern will, ob sie was Gutes für Koblenz tun will, denn da hat sie jetzt die Möglichkeit und wenn sie sich dem verweigert, dann kann man nur sagen, wie immer, große Klappe, ja, um uns im Prinzip Wähler abspenstig zu machen, aber sie liefern halt nicht. Und was jetzt auf das, weil du mich ja darauf angesprochen hast, auf die Bundeswehr, also ich habe sehr gerne Wehrpflicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, war eine sehr gute Erfahrung. Ich finde auch gut, dass unsere Partei die Wiedereinführung der Wehrpflicht vorhat und es ist eine Kernforderung, eine lange Kernforderung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, aus vielerlei Gründen. Ich glaube, dass das eben nicht ein Dienst ist wie jeder andere auch oder eine Zeit ist wie jeder andere auch. Aber du hattest jetzt nochmal gesprochen mit der inneren Führung. Was war die Frage
nochmal? Genau, also die Bezug gerade halt Menschenwürde, es ist ja ein sehr philosophischer Begriff, den wir immer benutzen, den wir auch versuchen, den politischen Alltag mit einzubringen, was ja extrem schwierig ist. Und die innere Führung selbst, da du ja auch als Oberleutnant dann entsprechend tätig warst, auch wenn es nur für ein paar Tage war, hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Du führst Menschen, du musst Menschen jeglicher Couleur bei dir haben. Wir als Partei stehen natürlich ganz klar dazu, wir stehen zu unserer Armee, wir stehen auch zur inneren Führung, so wie sie aufgebaut ist, weil ich denke, das ist auch eine große Errungenschaft. Wenn dir aber sowas angelastet wird, wie du würdest gegen die Menschenwürde verstößen, das ist ja schon ein harter Tobak. Also wie das miteinander verbunden werden sein kann, ne?
Ja, also ich finde ja gut, dass wir diese Idee haben, das ist ja eine Idee der inneren Führung, dass wir sagen, wir haben Staatsbürger in Uniform, wir wollen eine Armee, die mit beiden Beinen in der Gesellschaft steht. Es ist eine Parlamentsarmee und von daher völlig demokratisch legitimiert. Das ist das, was ich jetzt unter innerer Führung verstehe. Da muss man der Bundeswehr meines Erachtens an dieser Stelle sogar ein Kompliment machen, denn ich finde, was das angeht, hat sie diese das eigene Ziel oder den eigenen Anspruch erfüllt sie eigentlich, was sehr schade ist, dass sie halt nicht mehr verteidigungsfähig ist. Also ich meine, das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass die Bundeswehr eigentlich nicht in der Lage ist, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen. Wir haben ja jetzt schon Probleme, unsere Verpflichtungen da im Bereich der NATO zu erfüllen. Jetzt völlig egal, wie man zur NATO steht, aber es ist natürlich so, wenn ich höre, dass man da irgendwie gewisse Truppenkontingente gar nicht stellen kann. Darüber kann man natürlich diskutieren, was die Bundeswehr leisten soll, ob sie überall in der Welt rumspringen soll. Das ist natürlich auch eine Frage, die man kritisch hinterfragen muss. Ich habe den Afghanistan-Einsatz zum Beispiel, lehne ich ab. Aber ich glaube, von daher ist dieses Konzept sehr, sehr gut. Und ich habe noch einen Wehrdienst gemacht, den man durchaus als sehr hart bezeichnen könnte, hatte aber nicht den Eindruck, dass da meine Menschenwürde tangiert ist. Gut, das ist natürlich so, es ist kein Ponyhof und kein Streichelzoo. Man muss ausgebildet werden für den Ernstfall. Und da kann der Ton ruhig mal ein bisschen schärfer sein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns irgendwelche Rechte vorenthalten worden sind. Ganz im Gegenteil. Ich finde auch gut, dass wir diesen Wehrbeauftragten des Bundestages haben, also der auch dann an den sich die Soldaten wenden können, wenn sie den Eindruck haben, dass die Ausbildung zu hart ist und ihnen Rechte vorenthalten werden. Also von daher sehe ich das eigentlich als erfüllt an. Kann jetzt nicht sehen, dass in irgendeiner Weise die Menschenwürde dort nicht respektiert worden ist, zumindest zu meiner Zeit. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das sonst der Fall ist. Und gerade Stichwort Menschenwürde, man muss aufpassen, dass eben das nicht zum Kampfbegriff wird gegen die Opposition oder gegen eben Bürger, die eben sagen, ich bin halt nationalkonservativ eingestellt, ich bin halt ein rechter Demokrat, da muss man höllisch aufpassen. Das scheint mittlerweile doch ziemlich stark der Fall zu sein.
Ja, absolut. Also bin ich auch mit dabei. Man merkt, der Joachim, der hat viel zu erzählen. Der ist richtig ein altes Wort aus dem rheinischen Fickerich. Ich denke, das kennst du auch noch.
Ja, natürlich, klar. Ne? Ich bin Rheinländer.
Du bist sogar gebürtiger Schengeler. Ne? Also nee, ein Schengelsche? Nein, das du bist kein Schengelsche.
Ich bin im Kreis Main-Koblenz geboren, oh. Aber ich bin ja hier in Koblenz aufgewachsen, ja, im Rauental.
Ja. Ah ja. Okay, also
Minnenstraße.
Erklär doch mal den Begriff für alle nicht.
Also ja, also für die, die vielleicht nicht aus dem Rheinland oder aus den westdeutschen Landen kommen, das Fickerich. ich liebe dieses Wort. Das ist praktisch. Das hat
mein Großvater oft gesagt.
Ja, meine Mutter hat das oft, beziehungsweise meine Großmutter nimmt das auch immer noch. Ja, was bedeutet Fickerich eigentlich? Dass man das Gefühl von schwitzigen Händen, also man möchte die ganze Zeit was machen, man möchte was anpacken, man ist tatkräftig, könnte man sagen.
Ah, voller Tatendrang.
Genau, voller Tatendrang. Also für die jetzt zum allerersten Mal das jetzt hier hören werden natürlich, ihr werdet hier auch ein bisschen was lernen über Sprache. Vielleicht wird der Joachim das ein oder andere auch aus dem
sehr gerne
Bereich Koblenz machen. Ich denke mal, wir werden uns hier auch öfter treffen. Ja. Aber wir verabschieden uns jetzt mal ein bisschen von Wehr und gehen eigentlich auf deine Schwerpunkte. Ich denke mal, das wird Bildung und Digitales sein.
Ja, unter anderem.
Ne? Als ehemaliger Lehrer, würde ich sagen, du lehrst ja nicht mehr, richtig?
Nee, ich bin ja beurlaubt. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse jetzt nicht allzu viel, was die Schule angeht, aber ein paar Sachen vermisse ich durchaus, zum Beispiel Literaturunterricht, ja, also mit der Klasse so eine Ganzschrift zu machen, das ist sehr, sehr interessant und ganz wichtig, weil man so interpretieren lernt und das ist eine Gabe oder eine Fertigkeit, die man im ganzen Leben gebrauchen kann. Was bedeuten Worte eigentlich? Gibt es eine Botschaft zwischen den Zeilen? Das sind ja ganz wichtige Erfahrungen, Erkenntnisse, die ja, Schüler machen können oder mit nach Hause nehmen können.
Danke auch auf jeden Fall für den Einblick. Deswegen, da du auch diesen Hintergrund hast und da ja auch Wissen mitbringst, was denkst du jetzt mal so kurz gefasst, was läuft eigentlich schief mit der Bildung in Deutschland? Weil wir haben den PISA, die Ergebnisse werden nicht besser, im Gegenteil. Wir haben das Problem, dass Grundschulkinder nicht mehr richtig lesen und schreiben können, auch wenn sie eingeschult werden, eigentlich diese Grundkompetenzen nicht mehr mitbringen. Siehst du das auch so oder was sind deine, ja, wo siehst du das Problem bei der Bildung aktuell in Deutschland?
Ja, also es gibt ja immer so den Vorwurf, dass wir alle schwarz malen und dass früher schon die ältere Generation gesagt hat, es wird immer schlimmer im Bereich der Bildung. Das mag eine lange Tradition haben, aber ich glaube, dass eben auch die Zahlen der verschiedenen Bildungstests eben das auch aussagen, dass wir einen Verfall der Bildung haben. Und ich glaube, dass das nicht Schwarzmalerei ist, sondern sich an harten Fakten erklären lässt. Und wir müssen einfach sagen, was man, glaube ich, als Lehrer durchaus merkt, ist, dass dass gewisse Dinge im Elternhaus nicht mehr selbstverständlich sind. Das heißt also, sagen wir mal so, bei mir stand eben noch Grimms Märchen und deutsche Heldensagen und so weiter. Also diese Leseerfahrungen, die machen manche nicht mehr. Also, dass man im Elternhaus gewisse Dinge halt einfach liest, vorgelesen bekommt, das ist schon mal meines Erachtens ein Nachteil, auch dann in der Schule. Und gewisse andere Dinge auch, dass man eigentlich Schüler vorfindet, die teilweise gar nicht schulreif sind, weil sie eben nicht klar gemacht bekommen haben zu Hause, wie wichtig die Schule ist und welche Strukturen es dort gibt und dass man eben sich auch ein bisschen durchschlagen muss. Und darunter leidet natürlich der Unterricht unter der mangelnden Konzentrationsfähigkeit und so weiter und so fort. Und dann haben wir eben Schulen, und das kommt ja eigentlich in fast allen, jetzt war wieder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also ein Bericht, also Baden-Württemberg ist abgesagt. Dort hat sich grün-linke Bildungspolitik so ausgewirkt, dass man eben nicht mehr Spitzenreiter ist. Und genau, also wo wir jetzt die Situation haben, dass die Voraussetzungen deutlich schlechter geworden sind, wird immer noch weiter mit linker Bildungspolitik gearbeitet und die vorangetrieben. Und ich kann nur sagen, gerade für schwächere Schüler ist es wichtig, dass es klare, nachvollziehbare Strukturen gibt. Die leiden unter einer Strukturlosigkeit am meisten, weil sie eben diesen Rahmen brauchen, weil sie Halt brauchen. Und Das ist halt der Punkt, den man halt auch kritisieren muss. Deswegen wollen wir eben, wir sehen in einem mehrgliedrigen Schulsystem eben auch eine Antwort auf die Situation, dass wir immer mit immer schlechteren Voraussetzungen jetzt auch zu kämpfen haben.
Ist nicht da sogar auch ein Problem? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten jetzt bei mir im Freundeskreis bzw. Familienkreis, die auf Lehramt studiert bzw. studiert hat. Und das Studium ist sehr theorielastig, also sehr, sehr viel mit Rechtsvorschriften und so weiter. Das heißt, dass der Kernpunkt des Lehrers ist ja nicht der Erzieher, sondern der Lehrer, also etwas zu lehren.
Und auch nicht der Jurist.
Genau, und auch nicht der Jurist. Dass wir vielleicht da schon ein großes Problem haben in der Ausbildung der Lehrer in Deutschland generell.
Also der Lehrer wird heute mit Verwaltungstätigkeiten vollkommen überfrachtet. Das ist ein Riesenproblem, weil, ich sag mal, man sich jetzt gerade in der jetzigen Situation mehr um die Kinder, um die Schüler kümmern müsste und natürlich halt sich mehr auch mehr mit der Wissensvermittlung auseinandersetzen müsste, dass halt den Unterricht entsprechend besser planen. Ich glaube also, tatsächlich ist es so, ein gut strukturierter Unterricht muss man richtig gut planen. Da fehlt dann sehr oft die Zeit, weil man eben mit der Verwaltungstätigkeit regelrecht zugeschüttet wird. Die Schüler sind dann frustriert, weil die Schüler natürlich auch merken, dass es zu sehr, ja, ich sage jetzt mal, zwischen Tür und Angel stattfindet. Und das ist meines Erachtens schon ein riesiger Unterschied, ob eine Stunde gut durchgeplant ist. Das bringt den Schülern viel mehr, als wenn ich mich nur vorne hinsetze und erzähle dann irgendwas. Klar, man lässt sich dazu auch mal ein bisschen verleiten. Und deswegen sagen wir auch als AfD, wir brauchen einen Schulverwaltungsassistenten. Also die Lehrer sollen da eine Entlastung bekommen durch jemanden, der einen Ausbildungsberuf eben als Verwaltungsassistent gemacht hat, damit der Lehrer an dieser Stelle entlastet wird. Das soll aber nicht bedeuten, dass man als Lehrer viel mehr Freizeit hat, sondern dass man als Lehrer dann auch sagen kann, wir geben dir noch ein bisschen mehr Stunden, weil du von der Verwaltungstätigkeit entlastet wirst. Übrigens könnte man da auch KI einsetzen und du kannst dich mehr um den Unterricht kümmern.
Ja. Also um den Fachauftrag,
den du eigentlich hast. Ja, genau, den Fachauftrag, das ist ein guter Begriff. Du kannst dich mehr um den Unterricht kümmern und mehr um die Schüler, weil du ja auch individuell fördern solltest. Ja, du solltest ja auch eine individuelle Förderung auch anbieten dem Schüler. Und je enger du in den Kontakt mit dem Schüler treten kannst, desto größer ist natürlich die Erfolgschance. Und das sehe ich jetzt halt aktuell nicht, dann ist halt Handlungsbedarf.
Aber was ich halt auch, also aus meiner Erfahrung her, du hast das am Anfang auch ganz gut beschrieben, eine große Problematik ist ja auch, dass wir im Prinzip, dass es vom Elternhaus so viel ausgelagert wird. Also Lehrer müssen auch heute gleichzeitig Erzieher sein, eine Seelsorge sein, eigentlich alles gleichzeitig. Genauso wie Erzieher Aufgaben übernehmen heute, die früher eigentlich im Elternhaus passieren müssen. Und da müssen wir auch als Politik aufpassen, dass wir nicht den Eindruck vermitteln, das kann alles im Außen geregelt werden, sondern immer wieder zurückgeben Verantwortung. Moment, Eltern sind auch in der Verantwortung, dass auch ja, die Schuhe gebunden werden können oder gewisse ganz normale ja, Alltagssituationen auch bewältigbar werden für die Kinder. Ja? Und ich denke, dass die massenhafte Migration da jetzt auch nicht unbedingt das leichter macht für Lehrer und Erzieher, weil es eben bedeutet, dass Kinder mit geradezu keinen Sprachkenntnissen teilweise auch in die Schulen kommen und da extra auch natürlich ja, Kräfte eingesetzt werden müssen. Ne?
Also wir hatten das ja, guter Punkt, wir hatten das ja gerade bei einer Veranstaltung in der Goldgrube, wo eben sich Kollegen und Kolleginnen, also sich das Kollegen aus dem Bereich Kindergarten, Kita vorgestellt haben und erzählt haben, was sie so erleben und dann auch aus dem Grundschulbereich. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast, wurde bestätigt. Es fehlen gewisse Grundfertigkeiten. Das heißt also, die Kinder kennen zum Beispiel keine Gesellschaftsspiele mehr, ja. Was ja auch eine Art der Erziehung ist. Ja. Mhm. Wir haben alle noch Malefiz gespielt und so weiter und so fort. Risiko und
viel Gewinn.
Das kennen viele raus.
Risiko, ja. Risiko habe ich immer gewonnen. Ja,
Risiko hat schon Familien auseinandergebracht.
Ja, ja. Risiko wollte keiner Deutschland spielen, weil, ja, weil man immer zwei Frontenkriege führen müsste. Das ist ja halt auch, allein sowas lernt man halt ja eben. Ja. Und, aber es war doch Risiko eben. Da gibt es doch mit, das sind doch richtige Länder,
ja, mit
oder?
Den Armeen da.
Ja,
genau.
Das, oder? Genau, also du hast natürlich noch Access and Alias, das gibt es ja auch noch.
Also, ja,
das
richtig,
amerikanische,
genau,
ja, wo
richtig,
du ja wirklich
genau,
diesen
richtig,
Zweiten
genau
Weltkrieg nachspielen, ja, richtig, kannst.
Genau. Also, das wurde zum Beispiel genannt als Beispiel, was man nicht mehr voraussetzen kann: Schuhe zubinden, dann einen Schulranzen packen und vor allen Dingen einen Kreis bilden, also diese Dinge.
Auf einem Bein stehen.
Ja, müssen erklärt werden. Und da fragt man sich schon, wie das eigentlich sein kann in der Gesellschaft, wo es doch so viele Ressourcen gibt. Ja. Und das muss man auch mal sagen. Also immer so zu reden, es gibt keine, also die Gesellschaft hat kein Ressourcenproblem. Sie hat andere Probleme, schwerwiegendere Probleme. Was nicht bedeutet, was jetzt nicht bedeutet, dass die Schulen alle gut ausgestattet sind, aber wir müssen ja mal den Vergleich zu anderen Ländern ziehen. Und da muss man sagen, es ist genau so, dass halt diese Sachen fehlen. Und die müssen natürlich dann in den entsprechenden Bildungseinrichtungen erledigt werden. Das kostet Zeit und das geht alles zulasten der Wissensvermittlung. Und das ist ein Riesenproblem, gerade in einer Gesellschaft, einer Industriegesellschaft, die arbeitsteilig ist. Und wir schieben halt diese Defizite immer in die nächste Schulform und irgendwann kommen sie dann im Unternehmen an, also in anderen Worten in der Ausbildung, und dann wird es besonders hart. Also von daher ist halt dringender Handlungsbedarf eigentlich angesagt.
Ja, siehst du da vielleicht sogar die Komplikationen des Föderalismus im Bildungswesen? Wobei ich mittlerweile sogar davon ausgehe, dass wir eigentlich diesen Föderalismus nur noch auf dem Papier haben, weil wir haben ja die Bildungskonferenz.
Kultusministerkonferenz.
Genau, die Kultusministerkonferenz. Genau, die ja eigentlich schon mittlerweile Entscheidungen trifft, die für die Länder wegweisend sind.
Ja, und da haben wir auch mal nachgefragt. Das kostet sehr viel Geld, diese KMK. die kostet sehr, sehr viel Geld. Also haben wir mal nachgefragt. Das ist also eine ganz große, also die Beteiligung von Rheinland-Pfalz an der KMK ist sehr, sehr teuer. Kostet auch Ressourcen. Ich bin aber trotzdem für den Bildungsföderalismus. Das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja auch in der Partei den einen oder anderen, der sich daran so ein bisschen reibt. Mhm. Bei dem Digitalpakt Schule ist es ja so, dass dieser Föderalismus aufgehoben worden ist, zum Teil, weil Berlin gesagt hat, ihr bekommt jetzt für die digitale Ausstattung Geld oder alles, was mit Digitalem zu tun hat, fördern wir von der Bundesseite aus. Ja, es hat sich noch nie jemand gegen Geldzuwendungen gewehrt. Deswegen ist das so ein bisschen unter der Decke geblieben und es gab nicht so einen großen Aufschrei, weil ja eigentlich die Kultushoheit der Länder damit, man könnte auch so sagen, ist damit in Frage gestellt worden. Aber ich bin für den Föderalismus. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn alles aus Berlin kommt. Das muss man ganz klar sagen. Bin auch nicht der Meinung, dass Bundesländer, dass die Bildungspolitik des Bundeslandes Bremen noch mehr auf die Bundesebene dann einfließen sollte, sondern sie ist gescheitert. Es ist ein krasses Beispiel des Scheiterns und daran sollte man sich nicht orientieren. Das heißt, wir haben also hier im föderalen Rahmen, also auf der Ebene der Bundesländer, genug die Möglichkeit, eben noch eine andere Bildungspolitik umzusetzen. Nur mal so ein Beispiel, wenn wir in Thüringen, Brandenburg, Sachsen eine Regierungspartei werden, dann möchte ich eben gerade nicht, dass die Bildungspolitik aus Berlin kommt, sondern erwarte ich, dass in diesen Bundesländern, wo wir vielleicht eine AfD-Beteiligung an der Regierung haben, eben auch eine andere Bildungspolitik gemacht wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sachsen ist ja immer, was Bildungsmäßig, bei den ganzen Bildungstests liegt Sachsen vorne. Interpretiere ich jetzt einfach so, bessere Schulstrukturen, besseres Leistungsklima und dann natürlich halt auch und eine andere Einwanderungssituation, ja, muss man ganz klar sagen. Bildungswende geht nur mit einer Einwanderungswende. Unsere Schulsysteme sind einfach überlastet, muss man ganz klar sagen, sind für diese Massenzuwanderung nicht ausgelegt. Und allein, dass wir die ganze Zeit die Forderung erheben müssen, dass Kinder erst eingeschult werden können, in dem Fall am Regelunterricht teilnehmen können, wenn sie Deutsch können, ja, das ist ja eine Forderung, mit der wir uns die ganze Zeit auseinandersetzen müssen. Das zeigt eben, dass da einiges im Argen liegt und wir auch eine andere Einwanderungspolitik brauchen, um eben eine andere Bildungspolitik möglich zu machen.
Ja, was würdest du denn allgemein sagen, weil wir jetzt auch, beziehen wir uns mal ein bisschen mehr kommunal wieder, weil du bist ja auch hier das Gesicht der AfD, auch von Koblenz. Was wünschst du dir für deine Stadt, auch jetzt in Bezug auf Bildung, aber auch allgemein? Was sind so zum Beispiel drei Dinge, die du hier gerne verändert haben würdest?
Also gut ist ja, dass unsere AfD Koblenz mehrere Gesichter hat, da lege ich auch großen Wert drauf. Ja. Die SWR hat ja auch schon mitbekommen, dass die AfD Koblenz aus mehreren Gesichtern besteht.
Förmlich wie die Hydra.
Ja, genau, also für Koblenz, also kann man sagen, haben wir drei Themen. Das erste ist Migration. Deswegen haben wir auch die Anträge gestellt. Einführung einer Bezahlkarte, Einführung von gemeinnützigem Dienst für Asylmigranten, um eben zu zeigen, die Party ist vorbei. Wer nach Deutschland kommt, um hier ins Sozialsystem einzuwandern, da werden wir sagen, dass das eben auch Lasten mit sich bringt, die gleich verteilt werden müssen. Wir wollen aber insgesamt, dass wir eben eine andere Einwanderungspolitik bekommen. Und wir haben ja in Koblenz schon das Problem, dass wir jetzt das Wohnraum rastlos nach Wohnraum gesucht wird von Koblenzer Bürgern und zugleich wir diese Unterbringungsnot haben, weil immer mehr Menschen, vor allen Dingen Alleinreisende, zu uns kommen. Aus den, sage ich jetzt mal, typischen Staaten. Die müssen mittlerweile in den Rheinanlagen untergebracht werden. Das ist natürlich ein großes Problem. Und wer die Wohnungsnot, die wir in Koblenz mittlerweile haben, richtig anpacken will, der kommt, es ist nicht nur die Migration, aber der kommt am Thema Einwanderung nicht vorbei. Wir können gar nicht das bauen, was im Prinzip wieder zur Unterbringung herangezogen werden muss. Das ist der erste Punkt. Aber du hast noch eine Frage.
Nee, also ich wollte das nur bestätigen, weil wir jetzt auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung 2023 aus Koblenz bekommen haben. Und tatsächlich sind drei Hauptpunkte Verkehr, ja, wo auch die Altparteien immer weiter Parkplätze abbauen und immer mehr Fahrradstraßen bauen, was auch im Prinzip für Koblenz schlecht ist, da Koblenz tatsächlich in Rheinland-Pfalz ein Magnet ist eigentlich, wo auch Leute von außerhalb kommen, parken, einkaufen. Wenn es hier keine Parkplätze gibt, kommen die nicht mehr, ja. Und die Leute nehmen auch, die Menschen in Koblenz, auch die in Koblenz wohnen, nehmen das wahr und sagen, das ist das größte Problem, ja. Und dann direkt auch Soziales, ja, und vor allem auch die Migration. Die Menschen nehmen wahr, es gibt eine Veränderung in den letzten Jahren, nehmen das nicht positiv wahr und natürlich auch ganz weit vorne der Wohnungsmarkt, ja. Und ich denke mal, das sind ja auch Themen, die gerade die AfD besetzen kann. Deswegen, da wollte ich dir nur noch mal recht geben, dass es genau die Themen hier sind für die Bürger.
Also du hast ja gerade das Bürgerpanel angesprochen. Da sieht man auch, dass es eine wachsende Unzufriedenheit mit der Verkehrspolitik gibt. Wir sind auch nicht grundsätzlich gegen Radwege, nur wir müssen halt eben sehen, dass sehr viel Geld in Radwege investiert werden. Und wenn man dann mal schaut, wer frequentiert diese Radwege, ist es, meines Erachtens steht das bei manchen dieser Projekte gar nicht in einem gesunden Verhältnis. Also es sind viel zu wenig Radfahrer, um diese Investitionen zu rechtfertigen. Nochmal, wir sind nicht gegen Radwege, aber wir wollen eben nicht eine ideologische Politik, die jetzt überall Radwege macht, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit. Und auf der anderen Seite so eine Art Krieg gegen die Autofahrer führt. Und den haben wir in Koblenz. Also das muss man ganz klar sagen. Die Linken haben sich, oder in dem Fall die Grünen, haben sich mit ihrer linksgrünen Verkehrspolitik durchgesetzt. Es sind Parkplätze abgebaut worden. Nur so ein typisches Beispiel. Ich wohne ja in der Südstadt. Was hat man gemacht? Es gab einen Parkplatz von der Bäckerei, der von den Leuten natürlich, von den Bürgern genutzt worden ist, um schnell reinzuspringen, Brötchen zu holen. Den hat man jetzt weggemacht. Was steht da drauf? Ein Fahrradständer. Was steht im Fahrradständer drin? Verrostete Altfahrräder, ja, die da monatelang stehen. Das ist doch nicht sinnvoll. Ja, das schädigt auch den Einzelhandel. Und Stichwort Einzelhandel muss man ganz klar sagen. Wenn der Bürger, Koblenz ist eine Stadt, da sehr viele Pendler und sehr viele Menschen kommen aus den umliegenden.
Eine klassische Pendlerstadt.
Ja, ja, umliegenden kommen auch hier zum Einkaufen. Ja, es ist keine Studentenstadt, klassische wie Tübingen oder Münster. Das heißt, Koblenz lebt davon, dass Menschen hier nach Koblenz fahren und natürlich hier nicht genervt werden wollen. Und wenn man sich die Nummernschilder anschaut, wo kommen sie her? Eifel, Hunsrück, Westerwald und so weiter und so fort. Und wenn die hier genervt werden und in teure Parkhäuser fahren müssen und sie brauchen ja das Auto, um das, was sie einkaufen, wieder zurückzubringen. Ja, wenn das alles zu ihren Ungunsten verläuft, was machen sie dann? Sie bestellen im Onlinehandel. Und das, dann haben wir mit Leerständen in der Innenstadt zu kämpfen. Es gibt weniger Gewerbesteuer und diese Corona plus, also diese Corona-Maßnahmen plus diese linke Verkehrspolitik sind Konjunkturprogramme für Amazon und so weiter und so fort.
Für die großen Big Player.
Ja, für die Online, genau, für die Online-Riesen, die auch gar nicht in Deutschland versteuern. Und ist nur mal so ein Beispiel, wie absurd das war. Die wollten allen Ernstes, also SPD, Grüne wollten die Clemensstraße, also die Hauptverkehrsachse,
ja,
wollten die dicht machen mit der Begründung, ja, es wird dann halt das Klima entlastet und so weiter, also Klimapolitik. Ja, was wäre die Folge gewesen? Die Folge wäre gewesen, es hätte sich überall woanders gestaut. Ja, und das hat man dann nicht gemacht, weil es nicht umsetzbar ist, weil dann auch eingefallen ist, dass es ist ihnen dann relativ spät eingefallen, beziehungsweise der Stadt ist dann aufgefallen, dass man ja dann den Busverkehr hat und da muss man Poller haben, die auf und hoch und runter fahren und so weiter. Also das zeigt halt, wie absurd das mittlerweile ist. Und deswegen haben wir uns auch gegen diese Erhöhung der Anwohnerparkgebühren ausgesprochen, die um 600% erhöht werden sollen hier in Koblenz. Das ist halt auch autofeindlich, ja, weil die behaupten, und dann hat man das ja so gemacht, dass man gesagt hat, also dicke Autos müssen mehr bezahlen. Das ist alles ideologisch. Erstmal dicke Autos, das kann auch die Familienkutsche sein. Das ist deshalb auch nicht nachvollziehbar, weil ob jetzt auf einem Parkplatz ein Mofa steht und diese Fläche für sich beansprucht oder ein Van oder ein Minibus, ist eigentlich egal. Und also es zeigt, dass das bürgerferner Murks ist und dass es linksgrüne ideologische Politik ist und die müssen wir abräumen.
Ja, man merkt, Joachim, bei dir ist sehr, sehr viel gerade im Kopf.
Ja, aber auch sehr viel, was du angehen möchtest hier. Und deswegen danke auch für den Einblick, den du uns gerade hier gegeben hast. Und ich denke, ja, wir können von dir sehr viel erwarten. Und
ich hoffe, dass wir auch ein entsprechendes Wahlergebnis haben.
Ja.
Hoffen wir doch alle, oder?
Ja, richtig.
Eine Frage hätte ich aber noch zur Bildung.
Ja.
Und zwar hattest du im Rheinland-Pfälzischen Landtag mal ein interessantes Konzept vorgestellt mit der Handwerks- und Gewerbeschule.
Ja,
was kann man sich darunter vorstellen?
Also wir wollen ja die Mehrgliedrigkeit erhalten und auch stärken, unseres Schulsystem. Was wir ablehnen, ist die Schule für alle. Das hört sich immer gut an. Ja, hört sich so demokratisch und emanzipatorisch an, Schule für alle. Aber sie ist eigentlich die Schule für keinen. Das heißt, wir wollen die Schüler nach ihren Neigungen, Fähigkeiten und den entsprechenden beruflichen Perspektiven auch ausbilden. Und diese Realschule Plus, die so eine Art Mittelding sein soll zwischen Gymnasium, Hauptschule und Realschule, die entspricht meines Erachtens diesen Anforderungen nicht mehr. Das heißt, wir brauchen eine Schulform, die ganz klar auf die duale Ausbildung hin ausbildet. Das heißt, die auch zur Messe wird für Unternehmen, die Nachwuchs suchen. Es war ja bei uns in der Berufsschule so, dass manche Unternehmen in die Schulen hineingekommen sind, sich vorgestellt haben und dann im Prinzip informell dafür geworben haben, dass man dort eine Ausbildung beginnt. Und wir wollen das eben nicht informell mehr machen. Wir wollen das nicht, sagen wir mal so, punktuell mit Messen machen, sondern wir wollen, dass das eine viel engere Verzahnung ist zwischen den mittelständischen Firmen, die Auszubildende suchen, und dieser Schule, die ganz konkret und zielscharf eben auf die duale Ausbildung vorbereitet. Es werden einige sagen, ja, aber ihr nehmt dann den Lebensweg schon vorweg. Das ist natürlich meines Erachtens insofern Quatsch, weil man ja danach der Ausbildung immer noch ein Studium machen kann. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, wird immer gesagt, wir wollen, es ist ja ein Vorwurf, den man an die AfD richtet, dass man unsere Konzepte zulasten der Durchlässigkeit des Schulsystems gehen würden. Das ist aber Quatsch. Also es gibt heute so viele Möglichkeiten, das Abitur nachzumachen zum Beispiel. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, eben den Ausbildungsgang nochmal zu ändern. Es gibt heute das duale Studium und so weiter und so fort. Meines Erachtens ist deshalb die Handwerks- und Gewerbeschule absolut gerechtfertigt, weil sie einen großen Beitrag leisten würde zum Fachkräftemangel und vor allen Dingen zu der Tatsache, dass manche Unternehmen keine Auszubildenden mehr finden. Es ist eine Antwort darauf. Natürlich müssen die Unternehmen auch selbst einiges mehr tun bei einer Situation, wo junge Menschen mehr Möglichkeiten haben und es weniger junge Menschen gibt. Da müssen sich auch Firmen anstrengen, aber die Bildungspolitik kann da auch einen großen Beitrag leisten. Und deswegen finden wir die Handwerks- und Gewerbeschule, die wir entwickelt haben, eigentlich eine wichtige Antwort darauf. Mhm.
Ja. Möchtest du erst was sagen?
Nee, also ich bin nur, mich hat das gerade positiv gestimmt. Also ich fand das gerade sehr interessant, was du erzählt hast. Deswegen habe ich gerade so gespannt zugehört. weil ich das Konzept vorher noch nicht so kannte. Aber ja, umso besser, jetzt kenne ich es.
Ich denke mal, das wäre eigentlich auch was für eine einzelne Podcast-Folge, würde ich mal sagen.
Bildungspolitik, wir haben gute Bildungspolitiker im Land, das muss man sagen. Ich glaube, dass wir auf dem Gebiet wahrscheinlich viel besser aufgestellt sind als die Altparteien, was bei Grünen sicherlich keine Kunst ist. Aber ich glaube, das ist ein großes Thema und das ist auch ein Urthema der AfD, eben die Bildungspolitik anders zu gestalten.
Ja.
Völlig anders.
Ja, weil da, wo Bildung anfängt, da geht es dann noch weiter.
So ist es.
Deswegen, Joachim, haben wir noch was Kleines für dich zum Abschluss. Du darfst nämlich Karten ziehen. Ihr werdet es natürlich nicht sehen können.
Ja, wir machen das hier, aber...
Kannst ja so ein bisschen rascheln. So.
Ja. Ah, hört man nicht so gut, verdammt.
Richtig, genau.
Und zwar haben die gute Isabelle und ich was vorbereitet. Und zwar darf jeder Gast immer 3 kleine Kärtchen ziehen. Und dort befinden sich Begriffe drauf.
Du darfst aber nicht gucken.
Du darfst natürlich nicht gucken.
Muss verdeckt sein.
Da soll ich direkt was zu sagen, oder?
Das, was dir einfällt.
Ja, assoziieren quasi.
Oh, sehr gutes Wort.
Sport. Ja, müsste ich mehr machen. Ja, also ich habe doch was kilomäßig ist zugelegt. Also ich fahre gerne Mountainbike. Das ist halt so ein bisschen Zeit. Da fehlt mir erst die Zeit zu, aber es ist ein toller Sport und gehe gerne ins Fitnessstudio. Koblenzer Fitnessstudio, wo auch viele Koblenzer drin sind. Das gibt es dazu zu sagen und ich rufe einfach jeden auf, mehr Sport zu machen, ganz, ganz wichtig. Und Bewegungsmangel ist gerade in der Politik leider, ist so eine Art...
Geistig und körperlich, ne?
Ja, genau.
Oh, so sehr gut.
Richtig. Ja, Liebe, das ist so ein bisschen, keiner kann erklären, was Liebe ist, aber es ist somit die stärkste Kraft, die wir in der Gesellschaft haben. Und ja, wir... lieben ja nicht nur unseren Nächsten, sondern auch unser Vaterland. Und Vaterlandsliebe gehört für mich auch dazu, ganz positiv, ganz positives Gefühl. Und ja, also gerade die Leute, die immer so, der politische Gegner, der immer von Hass und Hetze redet und so weiter, da frage ich mich, ob die nicht selbst total verhetzt sind und gewisse Regungen gar nicht mehr empfinden können. Ja, und eigentlich... ja, in uns eigentlich vielleicht sich selbst eher sehen. Aber das ist eine andere, ist ja schon wieder eine politische Frage.
Ja, vielleicht einfach mal einen Therapeuten einladen. Vielleicht kann der uns mal entsprechend was dazu sagen.
Hier will ich jetzt gleich gucken. Ja, mein Vater hat mir, also Papa stand auf der Karte, mein Vater hat mir sehr viel mitgegeben. Übrigens auch die Liebe zum Lesen. Also er hat mich zu Hermann Hesse geführt. Das habe ich auch dankbar aufgegriffen, den Tipp, und das war immer ganz, ganz wichtig bei uns, dass wir uns darüber ausgetauscht haben und ja, bin da sehr froh, dass mein Vater gesund ist und ich hoffe, noch lange leben wird.
Ja, vielen Dank für den ganz privaten, persönlichen Einblick.
So eine gute Idee mit den Karten.
Ja, es macht auch Spaß, mal sowas zu hören und vielleicht noch am Ende. Wir haben jetzt hier noch, wir sind jetzt schon am Ende der Folge quasi.
Wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, das geht immer so schnell, auch gerade wenn es interessant ist, man sich hier auch quasi unterhält, wie im Wohnzimmer so ein bisschen, nur es wird aufgenommen. Würde ich dir gerne noch die Gelegenheit geben, Joachim, möchtest du noch was Abschließendes den Zuhörern mitteilen?
Ja, also Es hören ja hoffentlich nicht nur Parteifreunde zu, sondern wir wollen ja auch da Menschen erreichen, die einfach mal so einen Einblick haben wollen, was die AfD angeht. Und ich möchte den, sagen wir mal, den Zuhörern, die jetzt vielleicht so ein paar Vorurteile haben und sich das jetzt angehört haben, auch ganz klar sagen, sollen sich nicht bange machen lassen. Also das, was über die AfD verbreitet wird, vor allen Dingen in Mainstream-Medien und so weiter. Leider muss man auch sagen, in der Rheinzeitung hat mit der Realität eigentlich ganz wenig zu tun. Das ist einfach im Prinzip so eine Technik, um die Opposition klein zu halten. Und was mir vielleicht auch wichtig ist, weil ja immer von Europa gesprochen wird und man soll eben nicht nur auf Deutschland gucken und soll über den Tellerrand hinaus gucken, wenn man das macht, muss man ganz klar sagen, die Position, die AfD vertritt, patriotische, freiheitliche Positionen sind in anderen europäischen Ländern, sind die in der Mitte angesiedelt. Ja, Baltikum, Ungarn, ja, Polen, trotz Regierungswechsel, Slowakei und auch in anderen Ländern. Das heißt also, da muss man sich schon die Frage stellen, die Frage muss erlaubt sein, wie kann das hier in Deutschland, in der Bundesrepublik rechtsextrem sein, was in anderen Ländern, die halt eine andere Mentalität haben und trotzdem Demokratien sind, in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist. Diese Frage möchte ich einfach mal den Hörern mit auf den Weg geben.
Ja, das hört sich soweit ganz gut an. Also wir sind keine Monster, keine Sorge, der Joachim hat auch keinen von uns gebissen.
Nein, das ist richtig.
Die nächste Folge, Isabel, da wirst du das kleine Opfer sein, da sind wir beide nur zu zweit. Da musst du ran erhalten. Was wird denn so dein spezielles Thema eigentlich sein?
Ja, konservativ und sozial. Also wie können wir Sozialpolitik konservativ denken? Geht das überhaupt? Weil man hört ja immer überall, die sind alle so links, die sozialen Leute.
Weißt? Also praktisch gesehen Sozialpolitik von rechts und vielleicht auch Frauenpolitik von rechts.
Oh ja, genau. Da könnte ich viel zu sagen zu
modernem
Feminismus.
Das könnte interessant werden.
Gute Idee. Das wird vielleicht kontrovers, aber wichtiges Thema.
Ja. Okay, Joachim, dann würde ich sagen,
verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank und ich bin gespannt auf die zweite Folge.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Und nicht vergessen.
Blau machen. Genau. Nächstes Mal wieder blau machen.
Einfach blau machen.
Ja.